Moin moin und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe eures Lieblingspodcasts Film ab, Buch auf, gekonnt ahnungslos. Und auch heute sind wir wieder zu zweit unterwegs. Ich bin der Bene und ich darf den Leon begrüßen.
Servus, herzlich willkommen. Auch von mir, wie immer. Ich glaube, wir sind mittlerweile ein ganz gut eingespieltes Duo. Aber danke nochmal für die netten Einstiegsworte und für die nette Vorstellung. Kann ja doch mal irgendwann eine kleine Überraschung dabei sein. Ich hoffe aber natürlich, dass wir das noch ein bisschen weiterhin noch zusammen machen. Insofern.
Da baue ich fest drauf.
Sehr gut. Also habe ich mich noch nicht ins Abseits manövriert. Das ist schon mal gut zu wissen.
Genau. Also, ich hole euch mal wieder im Zeitgeschehen ab. Wir befinden uns im vierten von fünften Teil des Romans Im Geheimdienst ihrer Majestät von Ian Fleming. Die länger dabei sind, wissen, wir sind im Bond-Franchise gerade so mittendrin oder noch im ersten Drittel. Da ist noch ganz, ganz viel, was auf uns wartet. Aber das ist jetzt gerade aktuell der Stand der Dinge. Also heute wieder fünf frische Kapitel für euch mitgebracht. Du darfst drei vorstellen, ich habe zwei. Und dann können wir uns in zwei Wochen auch schon dem Finale widmen, weil dann ist dieses Buch gegessen. Wir haben dann noch ein paar Kapitel dabei, aber primär dann auch das Ranking und kommen dann ja zum siebten Roman und vorerst dann auch letzten, bevor wir dann wieder in die Filme übersteigen. Aber das ist noch lange, lange hin, deswegen lasst uns im Hier und Jetzt bleiben. Bevor wir in die Kapitel gehen, wäre es natürlich wieder sehr hilfreich, wenn du vielleicht ein kleines Abstract, wie auch immer, dabei hast und uns, oder Essay eher dabei hast und uns abholst, wo wir uns befinden, mit wem wir uns da gerade befinden und was uns potenziell erwarten könnte.
Absolut gerne, mache ich natürlich wie immer. Und ich glaube, wir können es auch wieder kurz halten, ist zwar schon viel passiert. Ich glaube, wie gesagt, wir sind alle auf dem Stand, dass wir jetzt mittlerweile in der Schweiz waren, Bond da seinen Auftrag hat auf dem Piz Gloria. Und mittlerweile sind wir dann so weit gekommen im letzten unserer letzten Folge, dass Bond wieder zurück nach London gereist ist. Mit Tracys Hilfe konnte er eben, oder ja, eigentlich unerwarteter Hilfe, konnte er in einer ja, goldverdächtigen Skiabfahrt von Piz Gloria den Leuten von Blofeld entkommen. Und vor Ort hat Bond ja eben bekanntlich versucht, Blofeld zu überführen, als quasi verdeckter Ermittler mit heraldischen Kenntnissen und Vorwänden, um eben Blofeld auf frischer Tat zu ertappen. Dieser hat eben wiederum dort eine psychiatrische Forschungseinrichtung im weitesten Sinne gehabt, um Allergien zu untersuchen, oder hat sie da noch, besser gesagt, so rum, mittels Tiefenhypnose und hast du nicht gesehen, alles dabei. Sah aber alles sehr rechtschaffen aus, verschiedene Indizien für Bond, die Sache ein bisschen fischig gefunden hat. Und mittlerweile hat er eben dann noch auf dem Heimweg oder vom Heimweg aus eine große Einberufung des Krisenstabs und Experten angefordert. M hat er in unserem letzten Kapitel, das wir letzte Woche, vor zwei Wochen vorgestellt haben, auch bereits schon informiert, hat sich mit ihm getroffen. Und genau, das ist eigentlich so der Stand im Fall von Bond. Zusätzlich darf natürlich nicht unerwähnt bleiben, dass er nebenbei noch ein kleines Highlight am Flughafen in Zürich hatte und einfach mal eine kopflose Aktion gebracht hat, sage ich mal, oder gar nicht groß, No-Brainer würde man heute vielleicht sagen, und den Heiratsantrag an Tracy rausgehauen hat. Das war natürlich noch ein weiteres Highlight. Da sind wir gespannt, wie es weitergeht. Ich glaube, wir haben mehrere Handlungsstränge und dürfen gespannt sein, wo wir jetzt genau ansetzen und wie es weitergeht. Das mal in aller Kürze. Gibt es da was hinzuzufügen, mein Lieber?
Nee, gibt es tatsächlich nicht. Also wir befinden uns mit steilem Wege in Richtung des letzten Aktes. Also der Showdown steht kurz bevor. Die letzten Absprachen müssen getroffen werden. Und das könnte sehr, sehr spannend werden, für wen der gute James jetzt tatsächlich mehr oder weniger in den Krieg zieht. Aber das kommt alles gleich. Und vielleicht lüften wir jetzt auch heute den ominösen Plan von Blofeld, weil bisher kam da ja niemand so richtig hinter. Aber ich habe da so eine Ahnung, dass da jemand in, also die Bühne betreten könnte, der da ganz gut informiert zu sein scheint.
Fantastische Überleitung, mein Lieber. Also
in Kapitel, als hättest du es gelesen.
Ja. Sehr schön. Ja, Kapitel 21, würde ich sagen, steigen wir gleich gerne mal ein. Der Mann vom Ministerium für Landwirtschaft und Fischerei heißt der krasse Titel. Und natürlich habe ich auch dafür, weil ich heute den großen Bären, Löwen, wie auch immer, Anteil machen darf und du mit zwei Kapiteln die Füße hochlegen darfst, zwischenzeitlich zumindest, werde ich auch mal mit dem 21. Kapitel beginnen und habe natürlich wieder wie immer einen kleinen Teaser vorbereitet. Blofelds Plan ist mal wieder geistreich. Stück für Stück werden die gesamten Ausmaße dieses Plans sichtbar. Doch dafür braucht es die geballte Kompetenz eines durchschnittlichen Expertenduos. Im Zentrum stehen die Pulsadern der landwirtschaftlichen Versorgung sowie eine russische Spezialität. Doch die Frage ist nur, wie passt der ganze Tiefenhypnose-Kram und das Truthahnsterben zusammen? Das besinnliche Fest mit traditionellem Weihnachtsschmaus konnte durch Importe noch gerettet werden. Doch was ist das wert, wenn das Land kurz vor dem landwirtschaftlichen Exitus steht? Es scheint sich ein Krieg anzubahnen, nur mit welchen Waffen wird hier gekämpft? Seine Walter PPK kann Bond in diesem Fall wohl erstmal getrost stecken lassen. Ein bisschen holprig, aber nichtsdestotrotz ist vielleicht die Message angekommen. Starten wir rein. Bond immer noch bei M, also wir starten da rein, wo wir eigentlich letztes Mal im Kapitel aufgehört haben. Mittlerweile ist Tea Time oder auch Kaffee Time. Bond darf sich ein bisschen reißerische Geschichten aus M's Offizierslaufbahn anhören. Stellt fest, dass er davon eigentlich immer relativ begeistert ist, weil es doch ein schöner Rückblick ist und man da so eindrucksreich alles, was M so in seinem Leben erlebt hat, geschildert bekommt. Doch das Ganze wird relativ jäh beendet, als ein Auto erscheint, auf das offensichtlich schon gewartet wurde. Und es stellt sich heraus, dass eben die Ankunft von 501 und einem Mann vom Landwirtschaftsministerium sich anbahnt. Und alle, die sich jetzt da gegenüberstehen, als man sich dann mal begrüßt hat, ja, sind so ein bisschen planlos, was jetzt eigentlich gerade so Sache ist. Bond und M auch keine Ahnung, was sie eigentlich so genau zu erwarten haben. Und M sagt einfach, dass Bond mal den Bericht vorstellen soll und dann schauen wir mal, was bei rumkommt. 501, können wir uns so vorstellen, ist nicht gerade das Athletenmodell eines Geheimagenten wie Bond, sondern eher so der nerdige Wissenschaftler-Typ. Und der Mann vom Ministerium ist sehr rausgeputzt mit seinen guten Lackschuhen und lederner Aktentasche. Wirkt aber etwas verunsichert, weil er halt auch offensichtlich keinen Plan hat, worum es eigentlich genau geht. Er wurde geschickt, ist aber nicht die erste Geige bei sich im Ministerium, sondern ein Vertreter des führenden Ministers, wie auch immer. Und hat daher erstmal relativ wenig Ahnung. Die Formalia sind natürlich schnell geklärt. Begrüßung, Geheimhaltung, was hast du nicht gesehen, alles wichtige Zeug, wird eben abgehakt und dann ist Franklin, so heißt der gute Mann vom Ministerium, soweit, dass er doch endlich mal die ganze Sache erklärt haben will. Er ist so noch auf dem Stand, dass Blofeld oder ein Mann in den Alpen eigentlich Landwirtschaft und Viehzucht eben verbessern will. Wir haben es ja in den letzten Kapiteln gehört, die Hypnose-Therapien sollten ja eigentlich die Angst bei den Frauen nehmen und dadurch quasi Landwirtschaft verbessern, so der Anschein nach außen hin, weil sie dann sich mit noch mehr Enthusiasmus dem ganzen Spaß widmen können. Und genau, das ist mal der Stand auch von dem Minister, der sagt so, ja, ich lese mir jetzt auch mal den Bericht durch. Auch danach stellt er fest, so, ja, ist eigentlich alles doch ganz gut. Und ja, M findet das so mittel, nickt währenddessen fast ein, als sie den ganzen Bericht von Bond mal durchlesen. Und Franklin hat dann noch den Kommentar am Ende parat, ja, ist ja eigentlich ganz gut, dass Bond jetzt hier ist in London und quasi dem Ganzen noch knapp entkommen konnte, aber inhaltlich sieht er da erstmal keine Probleme bei Blofeld, was das Ganze angeht, vermutet aber natürlich mehr. M hat aber sich dann schon gedacht, so ja, 501 kann es doch auch mal seine Sicht der Dinge schildern und er soll erstmal nüchtern auf das Ganze draufschauen. Der sagt auch, ja, ich finde eigentlich soweit auch alles schlüssig und lobenswert, was der Mann da in den Alpen so macht. Aber ich weiß ja, es handelt sich hier um Blofeld. Wir wissen da die Vergangenheit, da gab es schon die ein oder andere Geschichte. Und ich versuche mal anders auf die Sache drauf zu schauen. Genau, erklärt, dass es alles eigentlich nach Lehrbuch gelaufen ist. Also an der Methode von Blofeld ist nichts auszusetzen. Holt dann irgendwie auch weit aus, dass es ja hier und das noch ein Heilmittel ist, was in dem Raum eigentlich keinen so richtig interessiert, weil man will ja irgendwie zur Lösung kommen. Und ja, er sagt aber erstmal, Blofeld macht alles richtig, nichts Neues, passt schon so. Das nervt M dezent, weil irgendwie kein Fortschritt in diesem ganzen Gespräch so zu sehen ist. Und er sagt jetzt so, komm, 501 oder Letters, wie er auch heißt, Lethers, bin mir nicht ganz sicher, soll mal seine wildesten Vermutungen auspacken, so nicht nur die wissenschaftliche Brille aufsetzen, sondern komm, hau mal was raus, trau dich mal was. Und dann ist er auch tatsächlich so weit, dass er mal aufgetaut ist und sagt, so, ja, beim Lesen hatte ich ja schon so den Verdacht. Ich meine, wir sehen hier alle, was Blofeld da in der Alpenregion macht. Ganz ehrlich, kann nicht ganz billig sein. Und wer finanziert denn den ganzen Spaß? So, er tippt dann einfach mal auf die Russen, weil er dann eine ganz wilde These aufstellt, aber das war ja seine Aufgabe, und sagt, seit Pavlov, da hat man mal einen führenden Wissenschaftler auf diesem Gebiet der Russen, gibt es immer wieder verschiedene Fälle, die da in die Richtung eben psychologisch aktiv sind. Und seinerzeit, als er noch aktiver war, hat er ja auch schon mal die These aufgestellt, als der erste Mensch in den Weltraum ist. Ein guter Russe, der gute Gagarin. Und der hatte ähnliche Charakterzüge wie jetzt auch die Mädchen, die da von Blofeld verwendet werden. Und auch damals hat er die These aufgestellt, da wird Tiefenhypnose verwendet, weil er dafür sehr empfänglich war, der gute Gagarin, und dadurch mittels dieser Hypnose Befehle ausführen konnte, zu denen er eigentlich gar nicht in der Lage ist. Und dementsprechend war es ihm dann letztendlich auch möglich, komplizierte Bewegungsabläufe und Bedienelemente in den Raumkapseln per Tiefenhypnose quasi gesteuert zu werden. So, damals als Fantasterei abgetan. Jetzt hat aber M ja nochmal gefragt, deshalb hat er halt den alten Fall nochmal rausgepackt und sagt so, scheint so, als wären die Russen da ganz gut auf dem Gebiet und könnte ich mir diesmal wieder vorstellen. Ja, Bond sagt dann so, ja, es könnte was dran sein. Ich habe da oben auch ein paar Leute gesehen, die hatten durchaus einen russischen Einschlag. Vielleicht 2 bis 3 Leute auch aus einem ehemaligen SMERSH-Team. Und ja, warum nicht? 501 könnte da schon recht haben. 501 ist aber dann halt auch durch soweit und kommt da nicht mehr weiter irgendwie rein in den Fall, sondern sagt so, ja, das ist jetzt mal meine Erkenntnis. Aber M kommt dafür ins Grübeln und fragt sich nach wie vor so, ja, was ist denn hier eigentlich das Ziel des Ganzen? So, was will Blofeld eigentlich erreichen? Und dann endlich, du hast ihn vorhin angedeutet, kommt Mr. Franklin mit seiner Meinung ins Game, weil der könnte uns da vielleicht ein bisschen Aufschluss geben. Allerdings, Franklin sagt auch so, ja, finde eigentlich ganz gut, was der Blofeld da macht. Das klingt erstmal sehr schlüssig. Aber ich check langsam, wie ihr hier beim Geheimdienst denkt. Ich mein Mindset mal an diese dreckige Denkweise an und schau mal von der anderen Seite drauf. Und das hat mich durchaus zu einem Verdacht geführt. Aber zunächst hätte ich gern noch alle Beweisstücke von Bond auch, weil offensichtlich haben sie was zurückgehalten. Und das ist die entscheidende Namensliste, die dann durchaus nicht unentscheidend wird im Weiteren. Genau, zusätzlich hat der gute Mann vom Landwirtschaftsministerium natürlich auch ein Kärtchen dabei. Auf dem Kärtchen ist Irland und England abgebildet, was jetzt erstmal nicht so verwunderlich ist, mit vielen verschiedenen eingezeichneten Kreisen und Ballungsräumen. Und es stellt sich schnell heraus, dass auf der Karte eben um die Landwirtschafts- und Viehzuchtressourcen Großbritanniens geht, also wo besonders geballt und gesammelt viel Vieh oder Landwirtschaft, Viehzucht oder Landwirtschaft betrieben wird. Und das bringt eben unseren guten Franklin relativ schnell dazu, dass er aus der Kombination plötzlich eine Lösung parat hat. Aber anstatt das irgendwie allen mitzuteilen, sagt er halt so, ja, die Adressen, das ist ja krass, die passen ja voll zu den Gebieten und das ist ja wunderbar, da habe ich direkt eine Idee. Nur M blickt halt den Geniestreich von ihm noch nicht ganz und auch alle anderen im Raum sind noch so, ja, erklär doch mal. Und Franklin hat aber halt die Ruhe weg, der Gute, der kann es schon ganz gut ausreizen, dass M da so ein bisschen ja leicht gereizt ist, würde ich mal sagen, und ist eh den anderen Ministerien gegenüber nicht so wohlwollend eingestellt, der gute M, weil er schon immer denkt, dass er da so ein bisschen blockiert wird. Und ja, Franklin holt halt komplett weit aus, fängt an mit Zeitungsartikel vom Anfang des Jahres und alle denken sich schon wieder so, ja, kommt zum Punkt, mein Guter. Aber er kommt tatsächlich zum Punkt, denn in dem Zeitungsartikel ging es um eine Truthahn- bzw. Geflügelpest, die kurz vor Weihnachten dann auch das Weihnachtsgeschäft sehr beeinflusst hat. Und in den letzten 3 Wochen mussten da bis zu 3 Millionen Vögel geschlachtet werden. Und M sagt so, ja, juckt mich nicht, wegen mir könnten Truthähne auch an Weihnachten verbannt werden. Wir haben es im vorigen Kapitel gehört, was da so kredenzt wurde für seine Weihnachtskost, hat ihn jetzt nicht so vom Hocker gerissen. Aber Franklin sagt dann eben, ja, das ist schon eine Riesenproblematik, weil da das ganze Land mit dranhängt an der Produktion und das eben nicht nur das Weihnachtsgeschäft betrifft, sondern eben vieles weitere auch. Und mit diesem großen Bogen kommt dann Franklin eigentlich letztendlich dahin, dass er sagt, wir haben hier mit biologischer Kriegsführung zu tun, da muss irgendjemand diesen ja, diese Pest einen Auslöser gegeben haben. Er vermutet, dass es bei einer Geflügelschau passiert ist, wo der beste Truthahn oder was auch immer gepriesen wurde, vielleicht waren es auch Gänse, das ist in dem Fall ganz egal. Und er sagt so, ja, biologische Kriegsführung, habt ihr davon schon mal was gehört? Und das ist in allen im Raum ein relativ kleiner Begriff. Sie denken dann eher so an 1944, das ist vielleicht die falsche Richtung. Da sind die heute schon ein bisschen fortschrittlicher unterwegs. Und genau, er sagt so, ja, erläutert ganz kurz, was biologische Kriegsführung eben ist. Sagt, wenn so ein Angriff auf Großbritannien stattfindet, dann sind wir innerhalb von wenigen Monaten bankrott, weil das kann halt einfach auch noch andere Bereiche treffen, nicht nur den Truthahn-Geflügelbetrieb, sondern eben auch in anderen landwirtschaftlichen Bereichen. Ja, und M sagt dann doch mal, erzähl doch mal, ist gar nicht so interessiert an dem ganzen Spaß, kann dem noch nicht super, super viel abgewinnen, aber ist ein Ansatz und ja, leider kommt es halt von einem anderen Ministerium, triggert ihn einmal mehr, aber er will sich den ganzen Spaß erstmal geben und in dem Fall kommst du dann ins Spiel mit Kapitel 22 und erläuterst uns ja mal vielleicht, was da so los ist. Aber ich habe vorab noch eine Frage an dich tatsächlich.
Ja.
Ich frage mich so ein bisschen, jetzt so nach der ersten Theorie, hat sich ja Blofeld anscheinend wieder mal nur auf Großbritannien und Irland abgesehen. So,
ja.
Why? Also warum jetzt genau, das wird für mich so gar nicht deutlich. Also das kannst du ja eigentlich auch in jedem anderen Land durchführen. Und sollte er von den Russen finanziert sein, der Verdacht wird ja da aufgestellt, so warum, also für die Russen war doch der Westen viel größer, nicht nur England oder Großbritannien und das ist ja auch nicht der größte Widersacher so an sich gewesen. Also klar, schon Big Player, aber ich verstehe nicht immer nur, warum es immer nur um England geht. Vielleicht, weil Bond halt mitspielt, aber da wollte ich mal so mal deine Meinung hören.
Ja, schwierig wahrscheinlich. Klar, du musst es in der Geschichte so schreiben, sonst hat es wenig Reiz.
Ja.
Und alternativ hast du dann halt auch immer nur die USA mit im Game und das schließt sich bei diesem konkreten Fall später ja selber aus, weil die USA territorial deutlich größer ist und die Menschen, also Einwohner, deutlich mehr verstreut leben als auf der Insel halt.
Ja.
Da hast du halt auch ein super abgeschottetes Zentrum, Epizentrum, wenn du da irgendwas auslösen möchtest. Also es bietet sich an. Natürlich kannst du hinterfragen, ob England da so die Weltmachtstellung hat noch, nachdem das British Empire nicht mehr existent ist, dass es da halt jedes Mal so reingrutscht, aber vielleicht ist es auch einfach eine persönliche Sache seitens Blofeld.
Das könnte natürlich auch sein, ja. Ja, spannende Ansätze. Also ich habe es mich nur gefragt, weil ich nicht unbedingt denke, dass England da der erste Ansatzpunkt wäre, wenn du wirklich Schaden anrichten willst. Also den richtest du natürlich überall an, allein schon so vom menschlichen Leid, der da vielleicht dann auch zugefügt wird, dem jeweiligen Land. Aber ja, ich denke auch, dass wahrscheinlich schon auch mit dem Storytelling so ein bisschen zu tun hat, weil wir halt auch Bond haben, britischer Geheimdienst und so. Aber ja, wollte ich einfach nur mal von dir hören, würde aber mal an dich weitergeben mit Kapitel Numero 22.
Sehr gerne. Dann übernehme ich mit dem Titel etwas namens B.K. Bereit für einen ausschweifenden Vortrag zur biologischen Kriegsführung? Dann hat das Ministerium für Landwirtschaft und Fischerei genau den richtigen Mann geschickt. Mit albtraumauslösenden Geschichten und Horrorszenarien schafft es Franklin, Blofelds gut getarnten Plan zu durchschauen. Die Gefahr für England ist mal wieder alles andere als geringfügig. Und auch wenn der Experte für Landwirtschaft bestimmt nicht als Sympathieträger aus diesem Gespräch hervorgeht, liefert er dennoch genug Interventionsansätze. Doch was macht der MI6 daraus? Und welche Schlüsse zieht M für sich? Gut, also Franklin legt los mit einem Bericht aus den USA, eben zum Thema biologische Kriegsführung, weil er hier gerade den Hauptpunkt drin sieht. Und es wird jetzt wieder mal sehr fachlich, also das, was Fleming anscheinend so liebt, sich irgendein Special-Thema rauswählen und das so unnötig tief intensivieren. Es geht nämlich los, wir haben 5 Stoffgruppen der biologischen Kriegsführung. Nummer 1 sind Mikroorganismen, wie beispielsweise Bakterien oder Viren. Nummer 2 sind Gifte, mikrobisch oder tierisch. Nummer 3 sind Krankheitsüberträger, wie Gliederfüßler. Nummer 4 sind Seuchen, bei Tieren oder Pflanzen. Und Nummer 5 sind chemische Pflanzenvernichter. Ja, Unterschied ist, also klar in der Anwendung, Riesenunterschied, aber auch in ihrer Tödlichkeit und in der Systematik, wie sie eingesetzt werden, um eben ein spezifisches Ziel zu erreichen. Auch die Inkubationszeit ist sehr unterschiedlich, kann manchmal wenige Tage sein, manchmal ganze Monate. Also ist ein Riesenunterschied drin. Da muss man sich vorher Gedanken machen, was man genau möchte. Bei chemischer Kriegsführung geht das Ganze relativ schnell. Also du hast keine krasse Inkubationszeit. Es löst sich meistens sofort aus, in Sekunden bis hin zu Stunden. Dafür aber auch deutlich leichter aufzuspüren und eben auch viel, viel kleiner, auf einen viel kleineren Bereich bezogen und nicht so einfach zu übertragen. Ja. Bei biologischer Kriegsführung ist der Nachteil, diese Erkenntnis kommt oft sehr spät, was das für ein Mittel ist und wie sich das entwickelt. Ja, zum Beispiel gibt es dann auch biologische Kriegsführung explizit gegen Tiere, mittels eben Bakterien oder Viren. Und das könnte für uns jetzt ganz spannend sein. Ebenso wie biologische Kriegsführung in der Ernte mit ernteschädigenden Stoffen. Und genau hier könnte Blofeld halt anecken, so eben unser guter Franklin. Er kann halt easy was in Umlauf bringen, was super spät erkannt wird und dann ist das Kind quasi in den Brunnen gefallen, wie eben bei dieser Truthahn-Geschichte. Da gab es eine Ausstellung, wo anscheinend ja das Epizentrum war, wo das gestreut wurde. Dann sind die alle wieder zurück in ihre Bereiche gefahren, in ihre teilweise Länder auf der Insel, das heißt ich Irland, Schottland, wie auch immer, und auch schon hast du auf der ganzen Insel dann überall die Seuche. Genau, das kann sich dann auch easy mal über 1000 von Quadratkilometern verstreuen und damit halt deutlich gefährlicher als Gase, die halt, wie gesagt, sehr kompakt sind oder auch, ja, Strahlung. Franklin fühlt sich gerade mächtig wichtig, also er hat das Gefühl, boah, den drei Stümpern, den zeige ich hier mal richtig, was ich kann und was mein Ministerium alles kann. Und ja, führt die drei etwas vor, endet dann auch seinen Vortrag mit der Bekämpfung, ist super schwierig, biologische Kriegsführung zu bekämpfen, weil sie einfach sehr schwierig aufzuspüren ist. Und man kann sie physisch überhaupt nicht wahrnehmen. Ist dann auch jedes Mal einzigartig, hat halt jedes Mal irgendwie eine bestimmte Konstellation, in der sie erschaffen wurde und ein bestimmtes Ziel. Also super schwierig. Gibt halt ehrlicherweise keine richtig guten Methoden. Und er beendet sein Referat über biologische Kriegsführung, stopft sich seine Unterlagen ein, macht seine Pfeife an und ist sehr selbstzufrieden mit seiner Darstellung. Also sagt selbst, ja, geiler Auftritt. Also da soll mir jetzt erstmal jemand was nachmachen. Also sehr spannend, dass er gerade irgendwie seine persönliche Stellung, seinen Status über eine extrem gefährliche Situation stellt. Also, dass ihm das jetzt wichtiger war, sein Revier in Anführungsstrichen zu markieren, anstatt da irgendwie selbst so ein bisschen, weiß ich nicht, das Ganze suspekt zu sehen und zu sagen, oh, also wenn das meine Prediction ist, dann haben wir demnächst vielleicht hier ein richtiges Problem.
Ja, absolut. Aber ich finde es auch, also total nachvollziehbar dann von M, wenn du im vorigen Kapitel hörst, so, yo, ich habe eigentlich halt keinen Bock auf irgendwelche anderen Ministerien, es läuft eigentlich eh nicht so und dann hast du so eine Scheiße und solche Vögel, da machst du halt auch keinen Bock, noch weiter irgendwie zu kooperieren, sondern du wirst dann noch vorgeführt, musst den Kack noch anhören, denkst dir eh schon so, ja, es geht eigentlich darum, komm zum Punkt, ich würde gern was dagegen unternehmen, also ja, finde ich irgendwo auch ein bisschen unterhaltsam, aber sehe ich genauso wie du, ist ein bisschen unpassend in dieser Situation, sich da so aufzuspielen.
Was halt sich halt auch wie so ein roter Faden durch die Romane zieht, ist halt immer diese Experten, die halt so krass nerdy unterwegs sind. Also es sind halt einfach keine normalen Menschen, die einfach eine Arbeit haben, sondern die leben komplett für ihren Bereich und sind halt auch immer Männer, aber
ja, stimmt. Naja. Gut, es war vielleicht damals noch so ein bisschen anderes Weltbild, Zeit und so, aber ja, hast recht, ist eigentlich immer männlich.
Yes. Ja, genau. M bringt es dann auf den Punkt und sagt, also dein Guess, lieber Franklin, ist die biologische Kriegsführung, doch woher der Ansatz? Also wie kommst du denn drauf? Weil nach außen hin wirkt das ja wirklich so, als wäre Blofeld irgendwie da sehr altruistisch, der gute Samariter unterwegs und möchte keinem was Böses. Und der Anhaltspunkt für Franklin sei die Frau, die eben früher das Zentrum verlassen hat und angeblich eine Truthahnallergie hatte und genau im Epizentrum wohnt. Und kurz darauf bricht die ganze Scheiße aus. Und 501, also der Wissenschaftler, ist komplett on fire, spornt Franklin an, weiterzumachen. Sagt, ah, das ist genau das. Du bist mein Mann, du hast es verstanden, das ist es. Jetzt komm, liefer noch ein bisschen mehr. Und dann kommt man nochmal auf den Bericht zu sprechen, dass James da eben Reagenzgläser in trüben Licht gesehen hat. Das wäre der ideale Nährboden für Viren aller Art. Ja, man kann der guten Frau, ich glaube Polly hieß sie, dann Aerosol in die Hand drücken, was super unauffällig ist, was sie dann einfach mal so ein bisschen spritzmäßig auf der Messe da oder auf dieser Tagung rumsprüht und ruckzuck sind alle Truthähne krank und tragen es halt mit in ihre Heimat, ohne dass es aufgefallen ist. Ja, und ruckzuck hast du das Problem und Kosten sind immens, mussten gestemmt werden mit ausländischer Währung, musstest einen riesen Import leisten aus ausländischen Truthähnen, weil es ja gerade auch Saison ist mit Weihnachten. Also es ist alles sehr, sehr misslich und die Perspektive ist ja noch viel schlimmer, weil 501 fasst es zusammen. Die anderen Frauen werden ja genau das Gleiche machen, nur auf andere Tiere oder andere Pflanzenkulturen bezogen. Und das ist bei einer Insel, die sie versucht, weitestgehend autark zu ernähren, sehr schwierig. Weil dann hast du einfach de facto keine Landwirtschaft mehr. M fragt dann James, ja, was ist so deine Meinung? Du warst ja da, kannst du es ja vielleicht einschätzen? Und James sagt, ja, passt. Blofeld wird sich im Fall wahrscheinlich dann auch irgendwie mit Pfund Sterling-Kurs eingedeckt haben, da irgendwie, dass er da auch aus dieser Wirtschaftsmisere quasi Profit schlägt. Und dann sind wir halt mächtig am Arsch und er verdient sich auch noch eine goldene Nase dran. Also passt perfekt. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Franklin soll seinen Minister unterrichten. M wird präventive Maßnahmen einleiten, also die Frauen quasi an den Flughäfen versuchen abzufangen und betont auch, dass sie sanft behandelt werden sollen, weil sie quasi ja das Opfer in dieser ganzen Geschichte sind, ja nicht aktiv irgendwie vorhaben, da todbringende Seuchen zu verteilen, sondern ihnen wurden das irgendwie indoktriniert durch die Hypnose und durch eine gewisse Selbstanfälligkeit. Ja, und dann ist jetzt nur noch Blofeld das offene Thema. Dafür braucht man aber 501 und den Franklin nicht mehr, die sind jetzt durch. James soll allerdings bleiben, auf einen Tee oder in James' Fall eben ein Whisky-Soda, in M's Augen der allergrößte Fusel, den man sich geben kann. Ja, James überlegt oder sinniert so ein bisschen vor sich her und denkt, ja, spannend, was aus so einem Casino-Besuch alles entstehen konnte. Also quasi jetzt hier verheiratet, hab meinen Erzfeind wiedergefunden. Es ist ja verrückt. Aber dabei wollte er doch kündigen und jetzt ist er so weit weg vom Kündigen, wie er nur sein könnte. Tja, jetzt wird dann aber der gute Sir Ronald angerufen, Ronald Wallens von der Kriminalpolizei und M erklärt dem das Notwendigste, jetzt nicht alle Details, aber die sollen auf jeden Fall diese Polly finden, die Trutran-Polly und liefert auch eine Beschreibung und erklärt auch die Anschuldigung. Alle weiteren Infos erhalte man durch einen Bericht von Franklin oder eben dem Kumpel von Sir Ronald Wallens, den guten 007. Die beiden sind sich nämlich auch recht grün. Demnächst werden dann halt allerdings noch mehr Frauen aus der Schweiz kommen und die müssen unbedingt vom Zoll festgemacht werden. 007 bringt die Liste zu Scotland Yard und ja, dann geht es um biologische Kriegsführung und Blofeld. Das Telefonat ist beendet. M berichtet, dass Wallens auch der Meinung ist, man solle sich ganz, ganz schnell um Blofeld kümmern. Und das ist ja jetzt der Punkt vom Secret Service. Die Schweizer kann man ja nicht unbedingt hoffen. Die waren ja im Vorfeld schon nicht so kooperationsfreudig und wahrscheinlich jetzt auch nicht. Und wenn, dann wird das alles sehr, sehr lang dauern und das wäre nicht vorteilhaft. Genau auf diesen Moment hat James gewartet, weil der hat sich schon seine Gedanken gemacht und hält M ein Plädoyer, was wir nicht überliefert bekommen haben. Man merkt aber, dass M's Miene sich immer mehr verfinstert. Also die Euphorie ist so semi, würde ich behaupten. Und James endet mit einem Angebot, dass er also irgendwie da eine Operation vorhat und 2 Wochen Urlaub brauche oder eben kündigen müsse, damit das funktioniert. M überlegt einen Moment und stimmt dann ja eher zögerlich 007 zu und sagt, okay, was Besseres habe ich jetzt auch nicht. Er kann dem Premier unmöglich die Wahrheit erzählen, bittet James innig darum, dass das kein Fiasko nach sich ziehen soll. Er ist gern bereit, seinen Job für die Aktion herzugeben, aber wenn das jetzt auch noch schlechte Presse auf den Secret Service und auf England wirft, dann wäre das alles andere als schön. Genau, und damit endet das Ganze also mit einem Plan, den wir noch gar nicht kennen. Die Aussichten sind mehr als fraglich und anscheinend auch nicht so ganz im Interesse ihrer Majestät. Wer könnte wohl dann dahinter stecken?
Ja, wie immer, genau der richtige Fall für Bond eigentlich. Wobei es ja auch so war, dass er sich gar nicht sicher war, ob er das Ding überhaupt durchführen soll. Du hast ja auch gesagt, er hat nochmal seine Gedanken sortiert und nochmal so ein bisschen die Zeitrevue passieren lassen. So, was passiert im Casino? Und ja, am Ende wollte er eigentlich kündigen, bevor er in das Casino gegangen ist. Und mittlerweile ist es soweit, so, jo, geil, ich kann den Karren hier auch wieder aus dem Dreck ziehen. Läuft eigentlich, macht mir ja an sich schon Spaß, aber ist die Frage, ob das noch so angebracht ist, wenn ich jetzt heiraten möchte. Also, genau, deshalb fand ich auch ganz spannend. Wir können, glaube ich, gespannt sein, wie es weitergeht. Kapitel
Yes, 23.
23, genau. Goloas und Knoblauch heißt der ganze Spaß. Klingt eigentlich nach einem ganz guten. Also, ich bin nicht Raucher, ich würde eher den Knoblauch nehmen, aber klingt doch nach einem ganz vielversprechenden Titel.
Eher nichts sagen, ehrlicherweise. Also.
Tatsächlich. Und ich finde, es wird auch nicht wirklich aufgelöst. Also erwartet da mal nicht zu viel. Kann gut sein, dass ich diesen Teil geskippt habe. Kam jetzt nicht wirklich drin vor, oder doch?
Sehen wir dann.
Okay. Ja, das Jet-Set-Leben. Bond ist bereits wieder gefangen im Hamsterrad der Vielflieger. Doch das lässt sich nicht vermeiden. Beruflich wie privat hat er in London so einiges von seiner To-Do-Liste streichen können. Doch eins steht noch aus. Er muss zusehen, dass Hochzeitsgeschenke rechtzeitig zur Hochzeit da sind. Also nichts wie auf zum Schwiegervater in Spe. Schließlich ist er ihm ein ebensolches noch schuldig. Und es wird ein Hochzeitsgeschenk der ausgefallenen Art. Man wird sich auf große Geschütze, Effekt und Effekthascherei im korsischen Stil einstellen müssen. Ein paar Vorbereiten sind dafür allerdings noch zu treffen. Und damit macht sich Bond auf den Weg nach Marseille. Wer von Anfang an in dieser Folge mit dabei war, kann sich vielleicht noch erinnern, dass Bond bereits schon mal in dieser Ecke von Frankreich verweilt hat und dort den guten Draco getroffen hat. Zuvor hat er aber erstmal seine ganzen Sachen geregelt in London innerhalb eines Vormittags mehr oder weniger und eines Abends nach dem Treffen quasi mit M und dem wissenschaftlichen Mitarbeitern, hat sein Privatleben in München geklärt, hat ein Phantombild von Blofeld erstellt oder weiter geschärft sozusagen. Letzte Absprache mit der Station Z in Zürich und mit der Kriminalpolizei und hast du nicht gesehen, alles eben geregelt, hat zusätzlich noch Mary Goodnight den Auftrag gegeben, Basilis soll doch für die 10 Frauen mal ihre ganzen Geschichten recherchieren, als wäre es sonst nichts. Und natürlich, ja, hatte er dann noch Zeit, eben bezüglich seines Privatlebens ein langes Telefonat zu führen. Und das war mit Tracy ein wunderschönes, ja, fast schon sehr verliebtes Gespräch. So wird es zumindest angeteasert. Wir kriegen gar nicht groß mit, was besprochen wurde. Lediglich ein paar Instruktionen für die Hochzeitsplanung durchgegeben. Also Bond sein Schreiben für die Botschaft und was man halt so braucht, wenn man in München als Engländer und was ist sie letztendlich Corsin,
Oh.
zumindest halb und halb Engländerin, meine ich mich zu erinnern.
Ja, genau.
Was man da eben so braucht, hat gesagt, so ich brauche noch 3 Tage, mach noch einen Abstecher zu Draco, muss dem ja auch noch sagen, hey, wir wollen heiraten, weiß der Gute ja noch nicht. Und außerdem will ich da mal noch Hochzeitsgeschenke mit ihm absprechen. Ah, das Ganze ist aber Männersache, du bleibst besser in München, lass dir gut gehen bei Shampoos und was du sonst so willst, und dann sehen wir uns in 3 Tagen in München, dann kann der ganze Spaß, die Fete steigen. Ja, bis dahin läuft es auch ganz gut bei Bond. Er kommt am Flughafen in Marseille an. Dort wird er von irgendeinem random Taxifahrer aufgesammelt, der ihn, ja, sag ich mal, unauffällig aus dem Flughafen bringen soll. Das klappt auch tatsächlich so, weil er auffällig unauffällig ist. Er kennt da irgendwie Kreti und Bleti und quatscht alle an, was aber die ganze Aufmerksamkeit, wie Bond im Nachhinein feststellt, hübscherweise auf den Taxifahrer lenkt und von ihm ablenkt, sodass es gar nicht groß oder dass er nicht gar nicht groß am Flughafen in Erscheinung tritt und für die meisten nur als dummer Tourist dasteht. Das sieht der Taxifahrer auch so, war aber genau sein Plan, entschuldigt sich zehnmal für die Unannehmlichkeiten, sie haben ein bisschen netten Smalltalk auch über die hiesige Küche. Und schlängeln sich dann eben so ein bisschen vor zu Dracos Tarngeschäft, dem Appareil Elektrik, wenn ich es jetzt richtig ausgesprochen habe.
Bestimmt.
Und danke, danke, dass du mir den Rücken stärkst beim Französischen. Das tut gut. Und genau, der Laden, da kennt sich der Taxifahrer bestens aus. Bond wird reingebracht von einem bewaffneten Mann oder an einen bewaffneten Mann weitergereicht, kommt ins oberste Stockwerk. Man kennt es, wie halt so die Sachen laufen. Kriegt dort auch ein tollstes Zimmer mit Panoramafenster, kann sich da kurz mal einrichten oder zumindest sein Gepäck abstellen und wird dann auch weitergeleitet zu unserem guten Draco, der ihn überschwänglich und mit Schmatzern und Küssen empfängt, da sie am Telefon schon kurz gesprochen hatten und Bond ihm angedeutet hatte, dass sie ja heiraten möchten, beziehungsweise er seine Tochter. Und ja, Draco ist immer noch ein bisschen hin und weg, fragt auch zur Sicherheit nochmal nach, ist jetzt hier aber auch kein Witz mit der Hochzeit. Wir können schon zum Geschäftlichen aber dann weitergehen, wenn du mir versicherst, dass das alles passt. Bond natürlich, habe ich ja hoch und heilig versprochen und läuft schon, habe mich in deine Tochter verguckt, kannst dir die Sorgen beiseite legen. Die Hochzeitseinladung ist damit auf jeden Fall auch schon mal ausgesprochen. Draco hat sich dafür noch nichts anderes eingeplant, der wird also kommen. Aber jetzt gibt es erstmal wichtigere Dinge zu besprechen. Und ja, Draco sitzt noch ein bisschen unruhig, kann, ja, vor lauter Glück quasi, kann sich aber dann darauf besinnen, was Bond eigentlich so zu erzählen hat. Und ja, Bond erzählt alles, was er erlebt hat, wie es gerade um sein Land steht, was wir jetzt ja auch im vorigen Kapitel gehört haben. Und selbst Draco als Riesen- oder Großverbrecher wird da sehr nachdenklich und sieht die Dinge ähnlich und sagt, ja, Blofeld muss endlich beseitigt werden. Er selber ist ja auch ein Großverbrecher, aber ja, machen wir schon nochmal eine andere Art von Verbrechen, die ein bisschen besser vielleicht auch sind. Blofeld ist ja da schon nochmal im ganz großen Stile unterwegs. Das geht ja so auch nicht. Und was ist da schon Schutzgeld eintreiben dagegen als kleinerer Großverbrecher wie ein Draco? Und genau, Draco ist halt auch ein Fuchs. Bond hat jetzt nicht wirklich um seine Mithilfe gebeten, aber er zählt eins und eins zusammen und sagt so, ja, steht so mittel um euer Land. Ich sehe schon, du kannst mich jetzt nicht direkt fragen, ob wir euch helfen. Du kannst es aber auch nicht auf dem offiziellen Wege so lösen, dass du zufrieden bist. Wie wäre es, wenn dir mal die Union Corps unter die Arme greift? Und du hast mir jetzt indirekt gebeten. Ja, so viel zum Thema Hochzeitsgeschenk. Eine Hand wäscht die andere. Ist mal eine ganz andere Nummer, Hochzeitgeschenk. Aber kann man natürlich so machen. Wem es gefällt, möchte ich mich nicht einmischen. Auf offiziellem Wege kann das, wie gesagt, nicht passieren. Bond sagt aber, hey, hör zu, ich will den ganzen Spaß nicht an dich auf deine Schultern komplett abgeben. Das wäre ein bisschen arg unfair, sondern ich habe da schon noch ein paar Aktien im Spiel. Ich werde mich persönlich um Blofeld kümmern. Ihr erledigt den Rest. Was Draco jetzt so, sagen wir mal, mittel findet, noch gelinde gesagt, weil halt die Hochzeit aussteht und er sagt so, wäre schon schön, wenn du zur Hochzeit auch noch erscheinen könntest und meine Tochter halt nicht allein vorm Altar steht. Aber da er Bond halt mittlerweile so ein bisschen kennt und ihn auch einschätzen kann, weiß er, dass seine Worte nichts nützen. Er wollte es halt mal gesagt haben. Jo, damit ist Zeit, Pläne zu schmieden. Draco holt endlich seine beiden Berater rein, die, ja, man kann sie, glaube ich, Ohrfeigengesichter vom Feinsten nennen. Aber die Güte haben, sich herabzulassen, Bond mal kurz zu begrüßen. Und ja, in der Folge wird dann eigentlich ein Plan ausgearbeitet, wovon Bond nur Bahnhof versteht, was ich als Führer der Aktion etwas unpraktisch finden könnte, aber verlässt sich anscheinend auf Draco, weil das Ganze findet halt auf Korse statt und zwischendurch kriegt er mal so ein paar Infos eingestreut. Kriegt dann noch die ehrenvolle Aufgabe, den Piz Gloria und seine Gebäude, die da oben so stehen, nachzuskizzieren, also Größe, Entfernung und den ganzen Kram, dass man weiß, ja, wie sieht's da vor Ort aus. Das hat Bond natürlich noch bestens im Kopf und daraus soll dann später ein Modell aus Knetmasse erstellt werden. So, bis zu diesem Punkt erfahren wir erstmal nicht mehr. Aber man kann sich, glaube ich, schon denken, worauf es hinausläuft. Allerdings, ich finde es immer wieder spannend, weil die haben ja eigentlich ein ganz gutes Verhältnis, Draco und Bond, sind auch per sie. Aber dann kommt doch nochmal irgendwie ein Telegramm aus London rein, wo es nochmal kurz brenzlig wird, wo Draco so hellhörig wird und so, verarscht er mich halt doch nicht gerade und macht hier irgendwie einen Doppelagenten oder sonst irgendwas. Und dann kann Bond aber zum Glück schnell lösen und sagt so, nee, das Telegramm habe ich extra auf dich bestellt. Es geht um die 10 Frauen. In irgendeiner kryptischen Botschaft wurde mitgeteilt, dass sie ab morgen wieder in England zurück erwartet werden. Ist ja eine wichtige Info. Und mit dieser Antwort sind alle zufriedengestellt, haben sich wieder lieb. Und die Planung kann weitergehen. Die dann auch kurz darauf beendet ist. Draco ist ziemlich zufrieden. Hat gesehen, seine Leute haben da ordentlich Krips im Kopf offensichtlich. Auch wenn sie aussehen wie, weiß ich nicht, so ein paar Kapus, die man halt mal vorschickt, wenn sie draufgehen, werden sie ersetzt durch die nächsten, aber hoffentlich können die ein bisschen was. Bond ist da auch eigentlich zuversichtlich, nur die Leute von Draco selbst sind so ein bisschen skeptisch, was Bond eigentlich so drauf hat. Draco konnte ihn zum Glück die alle Ängste nehmen und hat gesagt, so, wenn hier jemand schießen kann, dann ist es der gute Mr. Bond. Alle anderen von euch sind dagegen Flachpfeifen, kann man mal so stehen lassen. Wenn es allerdings in den Nahkampf geht, dann sind die Leute von Draco das Mittel der Wahl. Da macht ihnen nämlich keiner was vor. Und ja, damit sind wir doch eigentlich ganz gut aufgestellt für die Probleme oben auf dem Berg. das ist auch mal der Plan. Wir kriegen eigentlich gar nicht erstmal viel mehr mit. Den kriegen wir dann, glaube ich, im nächsten Kapitel. Das darfst du uns gleich sagen, mit, wie dann die Umsetzung auch so läuft. Zumindest in Teilen. Und ja, Bond weist halt nur noch mal darauf hin, ich würde gern Blofeld zu fassen kriegen. Der darf uns auch auf keinen Fall entkommen. Den sollten wir im Blick behalten. Aber alles andere ist doch ganz gut. Lass uns essen gehen, guten Drink genießen. Und das ist dann vielleicht auch besagtes Wort von Knoblauch und Goloas. Damit klingt der Abend aus. Sorry, hätte ich vielleicht auch sagen sollen. Damit du deinen schönen Einstieg in Kapitel 24 finden kannst.
Ja, mal wieder einen kleinen Take. Ich finde die Persona des Draco irgendwie spannend, weil er wirklich so zwei Gesichter hat. Einerseits ist er der Mafia-Boss, in Anführungsstrichen, der krass Respekt von seiner Union Corps erhält, der da sehr hoch angesehen ist. Und andererseits fällt dann James da oben Hals, als er in die Bude reinkommt und spielt da den glücklichen Schwiegervater dann.
Ja, generell, so Familienvater, ist ja krass besorgt um seine Tochter oder will da auch immer das Beste und eigentlich auch das Normalste. Aber er selber ist der größte Gauner, was er auch zwischendrin mal feststellt. Das habe ich ein bisschen gekürzt, gebe ich zu. Aber
er kommt ein bisschen raus. Er ist kein ganz feiner Mensch, vielleicht auch nicht für immer.
Ja.
Braucht er jetzt aber, weil sonst verliert er halt seinen Respekt. Aber Blofeld sei halt nochmal eine ganz andere Nummer.
Genau, ja.
Aber ich finde es dann schon funny, wenn James da eine Familie reinheiratet, die da so ganz nicht auf der anderen Seite von seiner Moralvorstellung ist.
Das finde ich auch wieder spannend, das habe ich mir am Anfang auch schon gedacht, weil es ist ja eigentlich, also wie vereinst du das mit deinem Job? Ich meine, Bond dreht manchmal auch schon krumme Dinge, aber schon im Sinne der Gerechtigkeit letztendlich und es erwischt schon die Leute, die es vielleicht auch ein bisschen verdient haben. Aber wenn du dann so ein, ich sag mal, Familienunternehmen einheiratest, kann die Wahl schon besser ausfallen als Geheimagent.
Ja, spannend. Das ist wirklich spannend. Nun gut, gerne möchte ich in Kapitel 24 überleiten, was relativ kurz wird. Also gab es jetzt nicht so viel inhaltlich und Story hat auch nur so bedingt vorangebracht. Aber wir enthalten es euch natürlich nicht vor. Kapitel 24, Blutlift. Die Ruhe vor dem Sturm. Bond kann doch mal die Vorzüge nutzen, die in der Gunst eines Gangsterbosses in Straßburg mitbringt, bevor dann eine lebensbedrohliche Mission begonnen werden muss. Das alles ist nichts Neues für unseren Adrenalin-Junkie. Nur die Seite, auf der er diesmal steht, hat einen Beigeschmack. Dennoch sollte man nicht die Kompetenz in Frage stellen. Draco hat alles bestens vorbereitet und für alle Eventualitäten vorgesorgt, inklusive Gefahrenzulage. Da sollte sich der Secret Service mal eine Scheibe abschneiden. Zu bemängeln gilt es in diesem Kapitel lediglich die Schweizer Luftsicherheit. Manchmal ist Neutralität vielleicht doch nicht der beste Weg. Es ist der nächste Tag. James ist auf dem Weg nach Straßburg und ist ziemlich aufgekratzt wegen Mission irgendwie im Kopf, Hochzeit im Kopf. Also da ist in seinem Leben gerade sehr viel los, auch sehr viel Gefahr und sehr viel Veränderung. Es gibt einen kurzen Rückblick auf die letzte Nacht. Da wurde mit allen möglichen Leuten geplant und besprochen, Eventualitäten aus dem Weg geräumt. Und James ist sehr positiv erstaunt von Dracos Standing und Autorität. Also dem wurde halt echt ein Arsch voll Autorität entgegengebracht oder Respekt entgegengebracht vielmehr. Die Idee, einen Hubschrauber zu nutzen, fand er jedoch eher so semi-geil. Den müssen sie sich beim Geheimdienst bzw. bei einer Geheimarmee in Frankreich leihen. Da hat Draco noch ein Gut. Doch diese ganzen ständigen wechselnden französischen Geheimdienstearmeen, das geht ihm tierisch auf den Sack. Man muss immer wieder neue Kontaktleute schaffen. Das schwert saumäßig die Arbeit, weil er ja auch nicht auf der gleichen Seite steht eigentlich. Und so ein reicher Supporter hat ein Chateau bei Straßburg und da ist ein Helikopter, den sie nutzen könnten. Den haben sie jetzt für 24 Stunden gepachtet. Nervt halt, weil jetzt muss Draco da halt wieder irgendwie zu...
Heutzutage würde man wahrscheinlich sagen, Netzwerkarbeit machen.
Networken, genau. Networken und socializen, klar. So, dann hat James endlich den Weg nach Straßburg geschafft, wird im Hotel fürstlich willkommen geheißen, diniert fein zu Abend und am nächsten Tag befasst er sich dann mit seiner Skikleidung und übt mit seinen Handschuhen einwandfrei seine Waffe zu bedienen, damit das auch alles klappt, wenn er es braucht. Dann lässt er die Rechnung kommen und lässt seine Sachen direkt zu Tracy nach München bringen, weil das ist dann quasi der Next Stop. Mittags wird James von einem Fahrer wieder abgeholt und zu einer Scheune an ein abgelegenes Chateau befördert. Dort wartet Draco und begrüßt ihn passend mit Würstchen und Rotwein. Sehr schön. In der Scheune laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Der Heli, der sich da drin befindet, wird als rotes Kreuzmodell getarnt. Der Frachtraum wird mit allen möglichen Waffen beladen. Und ja, James wird dann kurz dem Piloten vorgestellt und der soll sich mit dem nochmal zusammensetzen und eine Lagebesprechung machen, weil die letzten Meter hin zum Pits sind nicht erfassbar auf Karten. Und dann muss James eben den Navigator spielen, weil er als einziger die Gegend kennt. Ja, der Pilot und Draco verständigen sich jetzt schon drauf, dass es bestimmt das ein oder andere Kommunikationsproblem in der Luft geben wird. Swiss Air wird sich bedanken mit den Flugdaten. Kleiner Spoiler, wird ja auch gleich aufgelöst. Das wird ein ganz schönes Hack-Mack. Genau. Kurz zum Start werden dann alle nochmal kurz zusammengetrommelt, die Ausrüstung wird gecheckt und alle erhalten Binden mit Bundesalpenpolizei drauf, um einen wichtigen ersten Eindruck zu vermitteln. Und dann geht's auch schon los. Der Heli wird mit dem Schlepper rausgezogen und startklar gemacht.
Wie findest du die Idee, mit einem Rotkreuz-Hubschrauber zu kommen, aber dann, wenn du aussteigst, dich als Alpenpolizei, Bundespolizei auszugeben?
Ja, schwierig. Ist das sowieso irgendwie quatschig, weil die Leute teilweise da, also da sind ja auch ein paar Österreicher, Schweizer mit dabei, die ganz genau wissen, dass die gibt's halt nicht. So, das passt hier alles irgendwie nicht zusammen. Also da würde ich gar nicht groß diskutieren, da würde ich recht schnell meine Handfeuerwaffe ziehen.
Absolut, vor allen Dingen, wenn du auch selber ein Großverbrecher bist und eigentlich ständig mit irgendeiner Gefahr rechnen musst und irgendwas fischig, da wäre ich schon direkt raus. Aber hey, nur so als am Rande ein kleiner Punkt.
Ja. Dann legen sie auch los, steigen in die Luft auf und schneller als man gucken kann, meldet sich dann auch schon die Schweizer Luftraumüberwachung und will wissen, was die denn da eigentlich vorhaben. Sie sind kein registrierter Flug. Das wird gekonnt ignoriert. Kurz, dann wird auf verschiedenen Sprachen mit ihnen kommuniziert und der Pilot muss Stellung beziehen und sagt, ja, wir bringen Blutplasma nach Italien. Sie wollen da ein Krankenhaus bei Bellinzona und das sollte jetzt ja wohl vorgehen. Problem ist, es gibt keine Aufzeichnung, Identifikation sei nicht bekannt. Schwierig. Der Pilot argumentiert weiter, ja, humanitäre Nummer sollte man doch jetzt mal Auge zudrücken. Also mit dieser humanitären Nummer, die sie halt anführen oder der Pilot anführt, schaffen sie es dann ganz gut, den Schweizer und Züricher Luftraum zu überqueren. Wird dann noch ein bisschen pampig. Doch die Bundesüberwachung aus Basel ist da weniger gutgläubig und erwartet sofort eine Befugnis oder eine direkte Umkehr nach Zürich. Dann kommt auch schon ein Abfangjet angeflogen und sorgt für so ein paar Turbulenzen. Pilot wird langsam pissig und sagt, dass man sich beim Roten Kreuz in Genf melden soll. Die haben da alles vorliegen, es ist nicht sein Bier, wenn da Papiere verloren gegangen sind. Er hat hier schließlich Passagiere an Bord und die Situation gefällt denen gar nicht. Das macht den Funkkontakt ein bisschen nervös. Es wird gefragt, was denn für Passagiere, um Gottes Willen. Und der Pilot sagt einfach eiskalt, ja, die Weltpresse ist hier vertreten. Also, wenn ihr so weitermacht, dann wird es lustig. Dann wird morgen die Zeitung nicht so positiv für euch ausfallen. Und sie seien ja schließlich humanitär unterwegs und keine Sowjets, die irgendwas im Schilde führen. Das veranlasst die Luftwaffe, sich dann auf Höhe von Davos zurückzuziehen und den Funk einzustellen. Weltklasse. Die Männer im Helikopter sind mittlerweile angespannt und James signalisiert, wir sind gleich da. Es wird jetzt Ausschau nach dem Gipfel gehalten und die Spannung steigt hin zu unserem heutigen letzten Kapitel, würde ich sagen, nachdem da der Flugkontakt, die Flugüberwachung in der Schweiz ganz schnell an der Nase herumgeführt wurde oder einfach saugutgläubig war. Ja, schwierig.
Absolut. Also auch kein leichtes Unterfangen, wenn du wirklich dich durchsetzen willst, aber ja, die macht jetzt nicht so den besten Eindruck, so dass man denkt, so da wird alles abgefangen, was runtergeholt werden sollte. Aber gut, in dem Fall ist es ja am Ende zu einem guten Zweck, das weiß nur noch keiner. So zumindest die Hoffnung. Also die sind ja jetzt auch nicht da aus, um die Schweiz hochgehen zu lassen, aber so richtig vertrauenserweckend ist anders.
Ja, hätte aber auch irgendein Terrorist sein können. Genau, also es ist ja...
Schwierig. Nun gut, abschließendes Kapitel für heute. Kapitel 25, Freuden der Hölle, USW. Ich würde mal auf und so weiter tippen. Aber stand tatsächlich bei mir in der Abkürzungsvariante drin. Und natürlich auch hier wieder mit einem letzten Teaser für heute. Die Bundespolizei sagt also mal grüezi miteinander. Doch ein wirklich gern gesehener Gast sieht anders aus. Als dann auch noch der Engländer gesichtet wird, kommt es, wie es kommen musste. Bond zieht sich mal wieder zu höheren Berufen und möchte sich auf seiner Gloria-Abfahrt 2.0 kurzfristig noch für die Olympischen Winterspiele 1964 in Innsbruck qualifizieren. Und ja, die haben da wirklich stattgefunden. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten liegt er schnell wieder auf Kurs und hat den Bahnrekord vor Augen. Doch Pustekuchen, Sabotage an der Strecke lassen den Traum jäh platzen. So dürfte wohl sein ärgster Widersacher als erstes die Ziellinie im Tal passiert haben. Das geht allerdings im allgemeinen Chaos mit Feuerwerk unter. So nämlich. In der letzten Abendsonne machen sie sich nämlich auf den Weg zur Spitze des Piz Gloria. Du hast gesagt, sie sind gleich da, kommt in Sicht. Und die nächste Flugsicherung in Anführungsstrichen meldet sich, nämlich vom Landeort kommt per Funk die Durchsage: Sorry Leute, hier ist Landeverbot, Privatbesitz könnt ihr knicken. Aber, tja, das Problem ist durchaus schnell gelöst. Der Funk wird einfach abgeschaltet und schon wird auch gelandet. Sie werden dort, naja, wer hat es erwarten können, von einer achtköpfigen Gruppe erwartet, die eben oben beim Piz Gloria sich schon in Position gebracht haben. Das sind wohl auch noch gefühlt alle übrig gebliebenen Männer auf dem Piz Gloria. Und Draco und seine Männer sind schnell draußen. Bond bleibt erstmal im Heli drinnen zusammen mit den Piloten und sie stellen sich eben dann mal als Bundesalpenpolizei vor und wollten mal so die Vorfälle vom Weihnachtsabend, die sich hier so ereignet haben, untersuchen. Da gab es ja durchaus Schwierigkeiten und ja, Blofelds Männer, du hast es vorhin angedeutet, sind jetzt nicht blöd. Bundesalpenpolizei zieht nicht. Außerdem war ja wohl offensichtlich schon die örtliche Polizei da, die haben einen Bericht verfasst, könnt ihr euch knicken, irgendwas stimmt hier nicht. Ja, der Pilot ist wenigstens aufmerksam und macht Bond, die sind ja beide noch im Heli, darauf aufmerksam, dass aus dem Laborhaus etwas von der Heli-Position im Hintergrund sich irgendeine Person auf und davon macht und Bond denkt so, fuck, läuft mal wieder gar nicht nach Plan, wie machen wir das jetzt, wenn ich aussteige? Ah, werde ich erkannt, aber entkommen lassen ist auch keine Option, könnte ja Blofeld sein, also raus mit ihm. Tada, er wird als Spion und Engländer entlarvt und das Chaos geht komplett los. Er kann sich dem Kugelhagel irgendwie entziehen und in Richtung der Seilbahnstation um die Ecke retten. Sieht dann auch relativ schnell, was der Mann vorhat, der da geflohen ist. Oben auf dem Platz geht's ab zwischen den zwei Kampfgruppen aus dem Heli und eben Blofelds Leuten. Aber er schnappt sich erstmal schnell einen Bob, weil er gesehen hat, ja, der fliehende Mann, es scheint Blofeld zu sein, er kann es nicht wirklich identifizieren auf die Entfernung, hat aber schon einen Bob unterm Arsch und macht sich aber ganz schnell auf den Weg Richtung Tal, also nichts wie hinterher. Und genau, Bond muss aber natürlich, wie es immer so ist bei so einer Verfolgungsjagd, erstmal in der Scheune rumkramen, findet natürlich erst auf dem letzten Drücker irgendeinen Schlitten, naja, er schafft es dann trotzdem irgendwann aufs Eis und ist auch im Verlauf des Kanals. Problem, man kann sich denken, er kennt jetzt die Strecke nicht so richtig, also Streckenkenntnisse hätte er sich aneignen können. Er war lang genug auf dem Berg, er verflucht sich jetzt auch dafür, dass er das nicht getan hat. Hätte man sich ja mal jede Kurve einprägen können, weil mit 120 Sachen ist nicht so geil, wenn du aus der Kurve oben rausfliegst oder einfach zu nah an diesen Rand kommst. Ja, so passiert es natürlich auch, es wird sehr eng, aber er kann es immer haarscharf noch irgendwie retten und sieht auch relativ schnell dann immerhin die Spuren von vermutlich Blofeld, so wie er tippt, ist sich eigentlich mittlerweile recht sicher, die parallel zu seinen Ski oder zu seinen Schlitten, Bob, besser gesagt, Spuren laufen. Und er sieht aber auch noch was, was ihn so ein bisschen beängstigt. Offensichtlich hat der Gute vor ihm ein paar Spikes an den Stiefeln und die hat er da nicht ohne Grund, weil Bond tut sich mit den Bremsen durchaus schwer. Doch schon hat er auch zu lang seine Aufmerksamkeit darauf verwendet und ein sengender Schmerz nacheinander an beiden Seiten raspeln ihm die Ellenbogen auf, weil er halt einfach den Wänden zu nahe gekommen ist. Also Haut und Stoff ist Vergangenheit. Er konzentriert sich natürlich weiterhin, irgendwie Geschwindigkeit so hoch wie möglich zu halten, um Blofeld einzuholen, weil dieser ja offensichtlich durchaus ab und zu abbremst, zumindest die Absicht hat mit seinen Spikes. Und dann sind ja die Chancen durchaus gut, dass er ihn erreicht. Also nix wie hinterher. So langsam kommen auch ein paar Erinnerungen wieder. Denkt sich so, ah ja, wenn ich um die nächste Kurve bin, da könnte ein gerades Stück kommen. Also bereite ich mal, ich habe eh schon Probleme im Steuern, aber ich bereite mal noch meine Waffe vor, die praktischerweise irgendwo da ist, wo ich sie quasi nicht erreichen kann. Er schafft es dann am Ende, kriegt die Waffe zu fassen, klemmt sie sich in den Mund und tatsächlich sieht er dann auch Blofeld nach der nächsten Kurve, die hat er irgendwie gemeistert und feuerfrei denkt noch, geil, habe ich gut gezielt, war leider nichts, verpasst natürlich seinen Widersacher und kann dann halt hinterherfahren und die Bahn wird halt immer schlimmer. Du hattest in der letzten Folge auch schon von unserem guten Knochenrüttler unter anderem berichtet, der hier halt einfach Unebenheiten und Wellen im Eis beschreibt, die Bond halt auch komplett durchschütteln. Er ist mittlerweile konzentrationsmäßig sehr am Ende, weil jede Kurve seine komplette Aufmerksamkeit fordert. Er in diesem System gar nicht weiß, wann rechts, wann links Kurve kommt und eigentlich alles im letzten Moment immer noch rumreißen muss mit äußerster Kraft, sofern er da noch Einfluss drauf nehmen kann. Und dementsprechend ist er mittlerweile schon kräftetechnisch relativ am Ende. Und ich hatte so das Gefühl, es erinnert mich in dem Fall, weil auch in dieser Bahn so ein bisschen nacheinander der Knochenrüttler und die Zack-Bumm-Kurve oder Gerade oder wie sie alle heißen, so aufgezählt werden, hat mich so ein bisschen erinnert an Dr. No. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine, wo du durch das Rohrsystem kriegst, wo so eine Prüfung nach der anderen kommt. Ich hatte so das Gefühl, da fallen wir wieder in das Muster rein, aber ja, nur am Rande bemerkt so. Genau, plötzlich, er ist schon mittlerweile die Hälfte der Bahn in etwa runter, wie er schätzt, oder sie beide, sieht er irgendwas vor sich auf dem Eis tanzen und denkt erst noch so, hey, was ist das? Ist irgendwie Blofeld vom Bob gefallen, wäre ja seine Chance, aber es wird nicht so richtig größer, das Ding, und tanzt da noch. Und im letzten Moment kann er noch eine Granate ausmachen und denkt so, fuck, ich gebe nochmal richtig Gas, vielleicht überhole ich sie noch und sie geht nach mir hoch. Finde ich eine schwierige Ding, aber also eine schwierige Einschätzung der Lage, aber er kann halt eigentlich auch nicht bremsen. Insofern bleibt ihm nicht viel anderes übrig. Surprise, das Ding geht hoch, zum Glück vor ihm, er wird verschont, segelt durch die Luft, macht einen Kopfsprung in den Schnee. Sein Schlitten fliegt halt hinterher und knockt ihn dann halt auch noch aus und damit wird es erstmal kurz schwarz. Und er kommt dann aber recht schnell wieder zu sich und kann die Situation recht gut einschätzen. Sieht dann oben, wie auf dem Berg, auf dem Piz Gloria, alles in die Luft fliegt und kann sich so denken, so ja, da geht's auch gut ab. Jetzt wäre es natürlich noch spannend zu wissen, wie es eigentlich meinem guten Kollege Draco geht. Aber naja, ist halt gerade nicht zu machen. Er sollte sich dann auch recht schnell in Deckung bringen, in seinem Halbwachzustand mit fetten, dröhnenden Schädel, weil die Kabel der Seilbahn sich auf einmal selbstständig machen, weil ja oben alles zusammenbricht und die verfehlen ihn nur ganz knapp, wobei er da auch dann schon wieder so ein fatalistisches Ding hatte und gesagt hat, ja, wenn sie mich halt erwischen, dann erwischen sie mich halt, dann war's das hier halt auch, was ich auch spannend fand, aber nun ja. Er macht sich also dann irgendwie auf den Weg runter ins Tal. Wie er da genau hinkommt, weiß er noch nicht genau. Sein Schlitten ist ja eigentlich ziemlich im Arsch, aber naja, er hat sich selber abgesucht, ihm scheint soweit gut zu gehen, bis auf seinen Kopf und die beiden offenen Ellenbogen und dass ansonsten alles so ein bisschen wehtut, aber nichts gebrochen, kann man weiterfahren. Und der Schlitten ist eigentlich ganz praktisch, weil er jetzt halt nicht mehr mit 120 Sachen darunter heizt, sondern nur noch mit 20, weil halt alles verbogen ist. Das kommt ihm durchaus entgegen, was aber gleichzeitig natürlich auch heißt, dass er den Kampf oder das Wettrennen mit Blofeld quasi stecken kann. Kommt dann auch unbeschadet unten an, überlegt sich noch kurz, was er da unten erwarten kann, fragt sich eben nochmals, was mit Draco los ist und hört dann aber als Antwort den Heli, der abdreht oben und er denkt sich nur noch, perfekt, die haben es soweit schon mal geschafft, wird ein harter Ritt durch Frankreich zurück, um den Heli wieder abzugeben, aber das kriegen die schon hin. Deutschland wäre ja auch noch eine Option, wobei die NATO halt auch nicht viel besser ist, aber ist jetzt erstmal nicht sein Problem, denn Bond denkt sich so, ja, ich muss ja hier auch irgendwie weg. Und stattet der Station unten im Tal mal noch einen Besuch ab. Scheint niemand da zu sein, es sind frische Reifenspuren. Bond überlegt, dass Blofeld wahrscheinlich von irgendjemand da aufgegabelt wurde und mittlerweile über alle Berge ist. Überlegt auch noch kurz, wie er ihm nachsetzen kann, stellt dann aber relativ schnell fest, zu Fuß wird es sehr schwierig und fahrbare Untersätze sind durchaus der Rarität an der Stelle. Deshalb hat er sich relativ schnell, ja, sag ich mal, Notfallplan zurechtgelegt, denkt sich so, ab jetzt geht es halt darum, den dümmsten Touristen im ganzen Engadin zu spielen. Und ja, Feuerwehr ist nämlich bereits auf dem Weg, einfach mal so zu tun, als hätte er da nachsehen wollen, was denn so abgeht. Bis dann endlich mal jemand kommt, der auch ein bisschen Englisch versteht und mit ihm kommunizieren kann und sich seinen Verletzungen annimmt, kann er eben auch erklären, ja, er hat das und das gehört, wollte mal nachsehen, was da so los ist. Was ich auch sehr wild finde, wenn du ein Tourist bist und vom Wandern kommst, der sich verlaufen hat, dann ein Feuerwerk auf dem Berg sieht und dann sagt, ja, ich mache noch mal ein paar extra Meter Berg hoch, ich schaue mal, was da so los ist. Es wird ihm abgekauft, läuft soweit alles gut, Die Station entpuppt sich tatsächlich weiter in das Leer. Auch die Feuerwehr findet niemand, versorgt ihn ersthelferlich, nimmt ihn dann mit in die nächste Stadt, sodass er chillig mit dem Zug nach Zürich weiterfahren kann und irgendwann nachts um 2:30 in etwa in Zürich ankommt und eigentlich nur noch Bock auf einen Drink hat und halt M irgendein Telegramm schicken, dass der so ein bisschen die Infos hat. Und zu wem rennt er dann natürlich? Er hatte ja schon Kontakt in Zürich zu einer Person, das ist Muir von der Station Z, den er dann auch mal anhaut und sagt so, ja, ich klingel bei dir mal nachts um 3, freut den natürlich riesig, irgendwie am mittlerweile zweiten Weihnachtsfeiertag oder so. Und der gewährt ihm aber dann auch Eintritt, er kann sein Telegramm losschicken, merkt noch, dass er ziemlich fertig ist, kippt natürlich auch noch ein bisschen was Flüssiges hinterher, natürlich alkoholisch. Und ich glaube, die ganze Kombi aus Tag und sonstigem Zeug ist ihm dann zu viel, sodass er am Ende, nachdem das Telegramm auf dem Weg ist, sagt so, ciao, sein Kreislauf verabschiedet sich. Und damit endet tatsächlich auch das Kapitel, dass er einfach wegtritt bei Muir in der Wohnung und den Schlaf der Gerechten schläft, keine Ahnung. Da erfahren wir erstmal nicht weiter mehr. Ich habe aber mich gefragt, ob bei dir ein ähnliches Gefühl war, so, hast du das Gefühl gehabt, ihn hat es richtig getriggert, dass er Blofeld nicht gekriegt hat? Weil ich fand, es wurde eigentlich nicht groß thematisiert, aber für mich nach diesen Kapiteln ist es so, dass Blofeld auf und davon ist. Vor allen Dingen in dem Wissen, dass jetzt nicht mehr super viele Kapitel kommen.
Ja, genau. Also es ist wirklich irgendwie, also ich fand das Kapitel auch nicht so pralle, muss ich sagen, weil du das Gefühl hattest, also das war halt im Film irgendwie besser umgesetzt, du von diesem Showdown oben gar nichts mitbekommst. Dann kriegst du halt einfach nur nacherzählt, wie, also anhand dieser tollen Namensgebung des Pistenverlaufs der Bobbahn, kriegst du da eine ganze Story erzählt, die so, ja, also so, ich weiß es nicht, also du hast ja das Gefühl, Blofeld fährt da mit angezogener Handbremse, weil er hat ja eigentlich einen riesen Vorsprung und James ohne irgendwelches Equipment kommt da besser voran und kennt die Bahn nicht mal. Also es ist halt alles so wild, auch dass Blofeld sofort über die Bobbahn flüchtet, also da wäre ich doch lieber Ski gefahren oder so.
Ja, das zum einen auch und natürlich aus Lesersicht ein bisschen schade, dass sie sich eigentlich zu 0% in dem Buch direkt gegenüberstehen, wo es zu einer Auseinandersetzung kann, wo jeder vom anderen weiß, 100%ig wer es wäre. Sie laufen sich über den Weg, wo er irgendwie wie heißt denn der, was er da gemimt hat? Er mimt da irgendwie den Heraldiker und da weiß nicht, ob Blofeld bewusst ist, dass da irgendwas im Busch ist. Ich glaube noch nicht wirklich. Er weiß nicht zu 100%, dass er Blofeld ist. Und ansonsten stehen sie ja nicht gegenüber. Das finde ich krass irgendwie und auch ein bisschen schade. Aber ja, ich fand also das Kapitel auch nicht so prall. Aber du wolltest, glaube ich, noch was sagen. Sorry.
Alles gut. Einfach nur im Vergleich zum Film, glaube ich, hat man da die bessere Wahl getroffen, A. Tracy als Geisel zu haben, weil der Beweggrund von Draco einfach viel klarer wird, weil jetzt, so wie es im Buch beschrieben wird, ihm ein Hochzeitsgeschenk damit zu machen, dass er, weiß ich nicht, das Leben von 5 Männern riskiert, die auch, also ich glaube, wenn ich da in dieser Union Course wäre, warum muss ich denn die Familienangelegenheiten auf so eine Art und Weise austragen von meinem Anführer? Also es betrifft
Man hat es versucht mit dem Anführer so, dass die ja krasses Gehorsam haben und er diese krasse Autorität hat, aber das ist auch wirklich das Einzige, wo man noch sagen kann, ja, dadurch wäre es vielleicht ein Stück weit erklärbar. Ich sehe es genauso.
Die Organisation hat ja keinen Nutzen dadurch.
Also, nee, eigentlich nur Verluste so gesehen. Plus noch die Gefahr, dass sogar personelle Verluste auch noch dazu kommen.
Klar, dagegen gehalten, in der anderen Variante ist es halt, um Tracy zu retten, ist es ja genauso nur ein privates Anliegen von Draco. Mhm. Aber ich glaube, das ist irgendwie, also es wird irgendwie dringlicher.
Ja, klar, steht ein Leben auf dem Spiel im Gegensatz zu jetzt, wo man eigentlich stehen auch Leben auf dem Spiel in England, aber deutlich weiter weg von Draco halt. Und den Angelegenheiten der Union Course. Ja, ich sehe es auch, also ich finde auch, glaube ich, den Film am Ende, aber da schauen wir vielleicht nächste Woche drauf, in der Hinsicht irgendwie ein bisschen griffiger. Aber ja, so als erste Einschätzung vielleicht.
Also ich hätte gerne erfahren, was auf dem Berg passiert, anstatt da über 3 Seiten die Rodelei beschrieben zu bekommen, die halt ehrlicherweise, also es ist halt eh immer schwierig, Action in Worten zu fassen, weil es halt einfach immer eine zähe Geschichte ist. Aber das hat jetzt der Spannung auch nicht gerade geholfen, meiner Meinung nach zumindest.
Ja, auf jeden Fall. Und halt zu genau alles beschrieben. Dann finde ich, hätte man lieber die Spannung noch ein bisschen dadurch hochsetzen können, wie knapp alles ist, wenn Bond schon so krass aufholt. Aber ich muss jetzt nicht jede Gerade und wie sie heißt und Kurve beschrieben kriegen. Die hatten wir ja auch schon irgendwann mal so beschrieben bekommen, wo er noch oben auf dem Berg war als Heraldiker. Aber
Ja.
ja. Wir wollen es ja nicht ganz
Ja.
auseinandernehmen, aber gab schon bessere Showdowns, würde ich sagen. Und ich glaube, der ist damit auch mehr oder weniger beendet, wenn ich so.
Ich bin auch gespannt, wie sie Bond aus dieser Nummer rausbekommen wollen. Weil davon war jetzt nicht die Rede, dass sie halt nicht oben war. Und wenn sie oben gewesen wäre, wäre sie halt sehr wahrscheinlich hinüber. Aber vielleicht kommt da noch was.
Ja.
Vielleicht
Naja,
ist
wir
sie auch
haben ja
mit
noch
den
2 bis 3
Mädels
Kapitel, ne?
unterwegs oder so. Genau, und ich glaube, das ist eine ganz gute Überleitung. Oder hast du noch ein Thema, was dich bewegt oder was dir wichtig war?
Nee, ich glaube, wir haben es ganz gut zusammengefasst. So ein, zwei Ausschweifungen hatten wir ja in den jeweiligen Kapiteln auch. Und ja, fand es auch spannend, nochmal deine Einschätzung dazu dem Kapitel zu hören, weil es mir schon ähnlich ging, was ja dann vielleicht auch so ein kleiner Hinweis ist, dass das Kapitel vielleicht nicht der allerbeste Showdown der Bücher ist.
Ja, finde, James kommt dann auch immer zeitweise weg wie so ein Superheld, übersteht dann da, also ist komplett am Arsch, kommt er da unten bei dieser Seilbahnstation an, wird dann da notdürftig von den Feuerwehrleuten zusammengepflegt, schafft es dann aber auch noch ohne Probleme mit der Regionalbahn mit einmal umsteigen bis nach Zürich zu eiern, um dort halt Meldung zu geben. Und dann, gerade wenn der Moment durch ist, also sehr schön theatralisch, dann wieder mal zusammenzuklappen und ins
Das
Bewusstsein
fand
zu
ich
kommen,
auch
was ja
total
auch ein
überflüssig.
Stilmittel ist, was öfters mal
Ja.
genutzt wird, ja.
Das fand ich auch an der Stelle überflüssig, weil es halt so, es wurde dann auf die Stickigkeit des Raums, auf die einmal kurz verwiesen wurde in dem Aufnahmeraum von Muir, bezogen, wo ich mir gedacht habe, ja, hätte auch einfach so das Kapitel enden lassen können tatsächlich. Aber nee, ansonsten habe ich keine Themen mehr.
Sehr gut. Ja, ich glaube, in 2 Wochen läuten dann die Hochzeitsglocken. Und kleiner Spoiler, beziehungsweise eigentlich die Leute, die im Thema sind, werden es wissen, die unsere Folgen gehört haben, werden es wissen, mit keinem Happy End, aller Voraussicht nach, weil die Hochzeit ja nicht so von Dauer ist, ohne euch da jetzt zu viel zu
Es wäre sonst eine
verraten.
krasse Überraschung, wenn es anders kommt. Aber ihr werdet es bei
Ja,
uns
das wäre
erfahren. Also
verzwickt.
ein bisschen Spannung haben
Genau.
wir auf jeden Fall noch, weil wir wissen es tatsächlich auch noch nicht.
Ja. Und dann, was natürlich noch viel spannender ist und noch nicht so vorhersehbar, ist unser Abschlussranking in der nächsten Ausgabe. Da freue ich mich natürlich wieder besonders drauf, was du dir da so überlegt hast, was du so wie einschätzt oder in Punkte fasst und wie dann dieser Roman im Gesamtbild abschneiden wird. Und ich glaube, da gibt es ganz viele Sachen, auf die man sich freuen kann und warum man dann in 2 Wochen auch wieder mit dabei sein sollte. Und ich, beziehungsweise wir hoffen natürlich, euch hat die Folge heute auch wieder zugesagt. Ihr habt wieder ein bisschen Input bekommen, ein paar Meinungen, wenn ihr schon die Literatur kanntet, vielleicht nochmal eine andere Sicht auf die Dinge, vielleicht aber auch einen Anreiz, selbst mal reinzuschauen oder euer Bild weiter zu formen nach unseren Erzählungen oder Berichten. All die Möglichkeiten gibt es ja. Und wir hoffen, Hauptsache ihr habt irgendwie Spaß dran, konsumiert das Ganze gerne und haltet uns dann auch die Treue.
Ganz genau, da würde ich mich genauso anschließen. Das, was er gesagt hat, wie man so schön sagt. Und will es gar nicht länger unnötig in die Länge ziehen, ist natürlich auch schon wieder Bombe. Sondern dir die letzten Worte gelassen haben und auch jetzt nochmal geben. Ich verabschiede mich an der Stelle, hat wie immer sehr viel Spaß mit dir gemacht und komm, bring uns ein gutes Outro.
Genau das Gleiche kann ich natürlich nur zurückgeben. Die Freude ist immer auf unserer Seite. Und genau, wenn ihr noch mehr Bond wollt oder einfach uns wollt, was natürlich viel wichtiger wäre, schaut gern auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Gekonnt ahnungslos, könnt ihr reinsliden. Die Sonderfolgen werden da immer noch mal besonders beworben. Aber auch verpasst ihr dann auch keine Folge der regulären Ausgabe. Also schaut da gern vorbei, wird uns freuen, kommentiert, schreibt uns an, was auch immer. Wir sind da immer voll dabei. Das war dann auch der Werbeteil an der Stelle. Und ja, wir freuen uns auf die Ausgabe in 2 Wochen und hören uns dann erneut wieder auf eurem Medium des Vertrauens.
Ganz genau. Bis dahin.